Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit Felice Mea.
Ja, hallo und guten Tag. In dieser Episode wollen wir heute über Wissen sprechen. Wissen, Segen oder Fluch in der Behandlung psychischer Erkrankungen. Wissen gilt ja oft als Schlüssel zur Heilung. Aber wie viel Wissen ist wirklich notwendig, um mit einer psychischen Erkrankung umzugehen? Also gerade bei so komplexen Diagnosen wie unserer dissoziativen Identitätsstruktur kann die Erwartung entstehen, dass man sich selbst vollständig verstehen muss, um Fortschritte zu machen. Aber ist das überhaupt realistisch? In der Psychotherapie spielt Wissen eine ambivalente Rolle. Einerseits hilft es, Symptome einzuordnen, Muster zu erkennen und Orientierung zu finden. Andererseits kann zu viel Wissen aber auch schaden. Also wer sich selbst zu viel mit theoretischen Modellen und vorgefertigten Erwartungen beschäftigt, der kann leicht den Kontakt zu sich selbst verlieren. Und dann wird halt nicht mehr gefühlt, sondern nur noch analysiert. Die eigene Wahrnehmung wird überlagert von Konzepten, die vielleicht gar nicht zur eigenen Realität passen. Denken allein löst halt keine Probleme und Heilung geschieht nicht nur im Kopf. Und dann kommt auch noch Social Media ins Spiel. Die Einflüsse der Bubble, der Wunsch nach Zugehörigkeit. Welche Vorstellungen über die DIS werden dort vermittelt? Und wie beeinflusst es die eigene Wahrnehmung und Erwartung an sich selbst? Hanna hat dazu einen langen Text geschrieben, über den wir heute sprechen werden. Und am Ende der Episode haben wir noch Neuigkeiten für euch. Also bleibt bitte dran. Wie seid ihr eigentlich zu eurem Wissen über die DIS gekommen?
Wie die Jungfrau zum Kinde, haha.
Der Heilige Geist, wow.
Er kam über mich. Naja, also ich würde da unterscheiden zwischen Wissen und Wissen und Kenntnis. Also ich habe Kenntnis davon bekommen, dass ich offenbar eine Struktur habe, in dem mir meine Ärztin und Therapeutin in der Klinik damals das gesagt hat. Das ist die Diagnose und du hast da was, sozusagen. Aber ich würde denken, dass ich damals kein Wissen hatte über die Diagnose. Ich habe vorher von gespaltener Persönlichkeit mal gehört, so wie man das halt, also popkulturell so, ne, hihi, haha, Jekyll und Hyde, dumm und dümmer oder also so, ne, irgendwie zwei Herzen schlagen in meiner Brust, so davon habe ich gehört, aber von DIS, multipler Persönlichkeit, also da hatte ich keine Ahnung von und war auch zu jung, um das zu verstehen. Ich hatte auch nicht den Zugang zu Fachliteratur oder irgendwas in die Richtung. Das hat bei mir erst angefangen, als ich dann mit 18, 19 in der eigenen Wohnung war und auch einen Internetanschluss hatte. Und dann war ich, damals gab es eine Mailingliste noch. So alt bin ich, so lange bin ich da jetzt schon mit befasst. Es gab damals noch Mailinglisten und da gab es dann mal eine Mail mit ganz viel Literaturvorschlägen. Also da haben alle irgendwie gesammelt, was ihnen geholfen hat und da habe ich dann angefangen, Bücher zu lesen. Und natürlich erst so Huber und Co., dann Gast, Redemann, so das war irgendwie, das waren damals so die Dinger, die Klopper. Und irgendwann kam dann Nienhus dazu. Ja, und so hat sich das dann aufgebaut. Außerdem, also so habe ich dann überhaupt erstmal so bestimmte Begriffe verstanden, mit denen ich sonst in der Therapie konfrontiert war. Und in der, wir waren dann in der Tagesklinik zur Intervalltherapie und da gab es eine Infogruppe Trauma und da gab es auch Psychoedukation. Da habe ich auch viel Wissen hergenommen. Aber ehrlich gesagt würde ich dann immer noch nicht sagen, dass das wirklich dazu geführt hat, dass ich was wusste. Also irgendwie hatte ich eher so das Gefühl, okay, ich schmeiß alles auf einen Haufen, alles, was dafür relevant ist. Aber bis ich es dann richtig begriffen habe und mit mir selber in Verbindung gebracht habe, das brauchte dann noch ein paar Jahre, in denen ich dann auch keine Gewalt mehr erlebt habe. Also erst als ich dann wirklich die Ruhe hatte und die Kapazitäten hatte, hat sich überhaupt ein Diagnosewissen aufgebaut und durch Nienhuis und seine Theorie der strukturellen Dissoziation hatte ich dann so ein Geländer, wo ich meine Selbstbeobachtung auch mit einordnen konnte. Und darüber bin ich dann an die Idee gekommen, was für eine Struktur ich haben könnte. Und eigentlich ist dieses Selbstwissen und diese Selbsterfahrung dann im Rahmen der Psychotherapie passiert, also der Traumatherapie. So, ich hatte ein Problem, das habe ich in der Therapie besprochen und so wie wir es besprochen haben, habe ich mehr Verständnis dafür bekommen und habe dann gemerkt, ah, das ist alles gar nicht so willkürlich und zufällig und chaotisch. Das ist alles ganz schön, hat Hand und Fuß und Kopf und Fingernägel und Haare und einen eigenen Namen unter Umständen. So. Und das war so unser Weg. Wie war das bei euch?
Also wir sind ja zum ersten Mal überhaupt gemerkt, dass irgendwas schief ist, weil wir plötzlich eine Aphasie hatten, also einfach so aus mehr oder weniger heiterem Himmel nicht mehr reden konnten. Und unsere damalige Partnerin hat uns zu Violetta geschickt. Violetta ist, ich weiß nicht, ob das deutschlandweit gibt, also ist ein Verein, der sich um Frauen und mit gewissen Erfahrungen kümmert. Und da habe ich habe sie erstmal angeschrien, weil damit haben wir ja wohl überhaupt nichts zu tun, würden wir ja wohl wissen oder so. Nichtsdestotrotz sind wir da mal zu einer Beratung gegangen und dann saß eine Therapeutin uns gegenüber und hat uns zum ersten Mal das Prinzip von Dissoziation erklärt, indem sie zwischen sich und mir eine Scheibe, eine imaginäre Scheibe hochgezogen hat. Und meinte auch das, was wir jetzt so an, weil wir nicht sprechen können, dass es überaus sinnvoll ist. Und also da haben wir den Begriff Dissoziation zum ersten Mal gehört. So, und immer so, und es machte halt sofort natürlich total Sinn für uns. So, dann waren wir halt in verschiedenen Kliniken und war schon klar, dass wir irgendeine posttraumatische Belastungsstörung haben, warum auch immer. Und später ist es dann so gewesen, dass wir, nachdem wir in verschiedenen Kliniken waren und das dann immer besser wurde und wenn wir raus waren, war es halt wieder nicht gut so. Dann hatten wir eine Therapeutin, die dann angefangen hat, mit uns zu arbeiten und als wir sie irgendwann mal so gefragt haben, was meinen Sie denn eigentlich so, was ist denn jetzt mein Problem? Oder? Und dann hat sie gesagt, ja, also sie findet, wir haben eine dissoziative Identitätsstörung und wir konnten mit dem Wort gar nichts anfangen. Und es war halt genau die Zeit, Hannah, in der ihr auch eure Diagnose gekriegt habt. Wir waren halt etwas älter schon, aber Internet war noch nicht so ein Thema. Das heißt, ich bin dann in die Bibliothek gelaufen, die direkt neben der Praxis war, und habe nachgeschlagen, was das denn ist mit der dissoziativen Identitätsstruktur und bin auf das Wort multiple Persönlichkeit gestoßen. Hatte ich natürlich schon von gehört, so wie ihr jetzt das auch beschrieben habt, irgendwie nebulös, und dachte, auf gar keinen Fall. Und je mehr wir dann darüber gelesen haben, war so irgendwie klar, ja, yeah, das macht total Sinn. Okay, verdammte Scheiße. So, und dann haben wir uns natürlich genau wie ihr über Mailinglisten oder Selbsthilfezeitschriften, die damals noch handkopiert per Post, Gott, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, geschickt wurden. Aber das hatte natürlich auch den Vorteil, dass wir halt nicht so überwältigt waren von so viel Information. Also wenn ich das heute im Internet verfolge und wir sind ja beide in der Bubble, was da an Informationen und Bildern und sonst was auf einen sozusagen eindrischt oder was einen da so überwältigt, das war halt damals einfach nicht. Und es war halt auch so gar nicht die Frage, ob wir uns das jetzt ausgesucht haben oder so, sondern wir wussten einfach nichts davon. So. Also im Prinzip das gut mit der Jungfrau. Wir hatten damals schon drei Kinder, will ich das mal zurücknehmen. Aber von der Sache her war es ähnlich. Keine Ahnung von nichts. Und immer wenn jemand was gesagt hat, wie die erste Therapeutin, der bin ich bis heute noch dankbar dafür, dass sie das so eingeordnet hat, was, was mit mir damals war, dass das Dissoziieren ist und dass es sinnvoll ist. Das hat mir in dem Moment total geholfen, weil ich plötzlich einen Namen dafür hatte, weil es einordnbar war, weil es nicht sinnlos war. So, und darauf konnte ich dann aufbauen und die anderen Sachen, die mir so unvorstellbar schienen, dass mir sowas passiert ist, wo ich auch gar nicht wusste, dass es überhaupt sowas gibt auf der Welt. So, also das war immer so der Punkt, also mein eigenes Erleben und dann das Wissen draufsetzen und dann die Schleife zurück. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, oder heute ist wahrscheinlich so, dass man eher ganz viel weiß und dann das eigene Erleben und das dann schwer auseinanderhalten kann. Ich weiß nicht, also so im Nachhinein, wenn ich das heute so erlebe, denke ich, diese, sag ich mal, Unschuld, die ihr ja auch benannt habt, gerade hat auch was.
Ja, ich weiß da im Nachhinein immer nicht so genau, ob sie mich nicht auch total vulnerabel gemacht hat, weil durch dieses Nichtwissen und einfach auch meine fehlende Lebenserfahrung insgesamt, und Lebenserfahrung setze ich hier jetzt auch gleich mit Selbsterfahrung. Also ich hatte nicht nur wenig Selbsterfahrung, weil ich noch nicht lange gelebt habe, sondern auch, weil ich noch nicht lange gelebt habe. Also mit 16 war ich ein Jahr alt und also gab es mich ein Jahr und das ist irgendwie auch die Erfahrung, die ich gemacht habe mit der Welt und mit anderen Menschen und mit, ja, das war einfach mein Weltbild, ne? Das war einfach natürlicherweise noch nicht sonderlich gefestigt, weil ich eben erst 16 war und aber eben auch massiv fragmentiert durch die Dissoziation. Also ich habe einfach gar nicht viel von meinem Alltag mitbekommen. Und da fehlten mir einfach verschiedene Sicherheiten, verschiedene Grunderfahrungen mit der Welt und mit mir selbst. Also Pubertät ist ja sowieso auch so ein Umbauprozess irgendwie. Also welche Teenies sind nicht irgendwie überrascht von sich oder halten sich nicht für normal, weil sie irgendwie gerade merken, oh, ich mache was, das mache ich, habe ich das immer schon gemacht? Mir wächst da was. Also so, ne, da sind einfach ganz viele Sachen, die in Bewegung sind und die mit Unsicherheit flankiert sind, so, ne, und belegt sind. Und es war damals sehr leicht, auch mich zu beeindrucken und zu verwirren und zuweilen auch auf komplett falsche Pfade zu führen. Also neben den Mailinglisten gab es damals schon Foren. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Das könnten wir eigentlich mal recherchieren noch, ob es das Multiforum noch gibt. Das war das größte Forum und da waren irgendwie hunderte, wenn nicht tausende Leute drin, die alle irgendwie in irgendeiner Form viele sein für sich irgendwie als Thema hatten und irgendwie viele waren oder nur so getan haben, als ob oder gerne viele sein wollten. Und ich fand es damals, einerseits habe ich mich zugehörig gefühlt, weil ich ja dachte, ich habe ja auch zu der Zeit überhaupt nicht angenommen, dass jemand lügen könnte. Also da geht's schon mal los. Ich war einfach wirklich so naiv und so unerfahren mit anderen Leuten, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich da auch hätte angelogen werden können. So. Oder dass Leute was vorspielen könnten. Oder dass sich Leute dort tummeln, um genau sich an solche Leute wie mich ranzumachen und sie auszunutzen, eben weil sie eine bestimmte Steuerungsunfähigkeit haben, weil sie nicht viel Lebenserfahrung haben, weil sie massiv dissoziiert sind und oder einfach psychisch krank und belastet, so, ne, und hilflos in einer gewissen Weise. War überhaupt nicht auf meinem Zettel, auf meinem Radar, null. Ich bin da reingegangen, weil ich dachte, das würde mir helfen, mit anderen Leuten in Kontakt zu gehen, die auch viele sind und die Diagnose auch haben. Und da denke ich halt, boah, ich war so gefährdet. Und das, also ja, ne, man hätte mir doch allen möglichen Scheiß erzählen können, hat man mir auch erzählt. Und ich habe allen möglichen Scheiß auch geglaubt ganz lange und auch vor anderen verteidigt und auch selber weitererzählt. Einfach aus so einem Ding heraus von, ja, wieso sollte mir hier jemand was Falsches erzählen? Und das wiederum einfach nur aus dem Umstand, dass ich, bis ich 21 war, einfach sehr begrenzte und sehr spezifische Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht habe. Aber nicht so, was man so im Allgemeinen als gesunden Menschenverstand bezeichnet, was ja auch irgendwie schon wieder so eine ableistische Einordnung ist, aber das hatte ich halt nicht. So, ich kam halt aus einer völlig anderen Erlebensrealität und Lebensumständen, so. Und da frage ich irgendwie, oder das ist sowas, wo ich heute denke, boah, die Gefahr ist real, also, ne, die Gefahr von Fehlinformationen und von dem, was man sich da alles einfängt, die gibt es. Und aber was macht das mit dem Wissen? Also ist das Wissen, das man dann dort erfährt oder was dort bereitgestellt wird, ist es automatisch deswegen kein Wissen?
Also da würde ich gerne mal einhaken und also erstens, ihr wart so tierisch jung, als ihr die Diagnose bekommen habt. Also es bricht mir fast das Herz so. Aber vor allen Dingen will ich sagen, dieses berühmte Wort Medienkompetenz, weißt du, das war in den Anfängen vom Internet. Ja. Da war das irgendwie, haben wir das noch so wahrgenommen wie eine Zeitung. Mhm. Und was in der Zeitung steht, hat auch heute noch, ich meine, das hat in den letzten Jahren auch stark nachgelassen, aber tendenziell eine höhere Glaubwürdigkeit als das, was ich im Internet lese. Also so dieser berühmte Satz, stand im Internet, ist ja heute wirklich nur noch ein Joke. Aber das war ja damals anders. Also das hat ja nicht nur mit eurem extrem jungen Alter zu tun. Ja. Wir haben ja die Diagnose, also ja, ungefähr um dieselbe Zeit gekriegt, nur wir waren halt Anfang 30. Und manchmal habe ich mir gewünscht, das wäre mir eher passiert, weil dann natürlich, denkt man natürlich, hätte ja eher irgendwas passieren können. Aber die Wahrheit ist auch, dass ich mit 30 ja schon richtig viel Leben gelebt habe. Ich habe ein Studium, ich habe 3 Kinder gekriegt, ich war verheiratet, dann schon nicht mehr, aber ich hatte eine Ehe, ich hatte ein Haus. Also so war es ganz Normales, was natürlich auch einen Boden bereitet, egal wie scheiße das war, egal wie depressiv ich in der ganzen Zeit war, es war ja aber tatsächlich auch Leben.
Ja.
So, es hat mich nicht mit 16 erwischt und ich glaube, gerade wenn ich das jetzt nochmal höre, dann ziehe ich diesen Wunsch, egal wie sinnlos er ist, es früher erfahren zu haben, auf der Stelle zurück.
Naja, hat so. Vor- und Nachteile, ne? Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Es hat Vor- und Nachteile.
Aber was ich eben bemerkenswert finde, ist, dass wir beide relativ bald in diese, ich nenne es jetzt einfach schon mal Bubble, also in diese Kreise, in diese Blase gekommen sind, in der man sich eben unter Betroffenen ausgetauscht hat und auch darüber ein gewisses Wissen generiert hat. So, weil wir sprechen ja heute darüber, welche Erwartungen haben wir eigentlich auch an uns selbst, an unser Wissen? Und meine Erwartung war halt immer eine, die so ein bisschen davon geformt ist. Also ich habe so einen bildungsbürgerlichen Hintergrund nicht unbedingt, aber ich habe eine Affinität zum Bildungsbürgertum. Ich finde daran nichts Schlechtes. Ich finde Wissen gut. Ich finde Bildung gut. Ich finde es super, wenn man sich, wenn man danach strebt, mehr zu wissen und mehr zu erfahren. Insofern habe ich grundsätzlich schon mal eine positive Grundeinstellung dazu, Dinge zu erfahren und Wissen zu generieren und daraus auch einen gewissen Wahrheitsanspruch abzuleiten und auch so eine gewisse Sicherheit in Fakten. So, ich fühle mich sicher, wenn ich Dinge genau weiß und wenn ich die beweisen kann und wenn ich sie mir plausibel machen kann und so. Und für mich ist jetzt aber neu, auch durch den Text, über den wir später nochmal sprechen, die Frage an mich selber aufgetaucht, hatte ich eigentlich damals, als ich mit anderen Betroffenen in Kontakt gekommen bin, den Anspruch daran, dass das Wissen, das ich dort aufnehme, dass das wahr ist. Also, dass das auch richtig ist und dass das Fakten sind, so wie Wasser ist nass ein Fakt ist. So, weißt du, wie ich meine? Wie war das bei euch? Mit was für Erwartungen seid ihr da?
Schwierige, also ich finde das einen schwierigen Ansatz, weil wir jetzt philosophisch über Wahrheit reden müssten. Also bei mir ist es ja so, ich war damals in dieser Bubble und bin dann aber rausgegangen. Ich bin eigentlich erst sozusagen internettechnisch in Bezug auf die dissoziative Identitätsstörung vor, by the way, 5 Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, wieder aufgetaucht, weil ich mich wieder angefangen habe, mehr damit zu beschäftigen, weil ich halt diese Graphic Novel gezeichnet habe. Und von daher kann ich diese Gap gut ausmessen über das, was man damals wusste und für richtig befunden hat und dem, was jetzt ist.
Ja, aber eigentlich,
also das fängt ja mit...
aber eigentlich wollte ich ja erst mal wissen, mit was für einem Anspruch ihr damals in die Bubble gegangen seid. Dachtet ihr, ihr würdet da die Wahrheit erfahren oder das Wissen, das da ist, ist, dass das alles richtig ist?
Nee, eher nicht. Also das war irgendwie... Also wir haben schon damals gemerkt, dass es Unterschiede gibt zwischen dem, was wir erleben und dem, was damals als die Wahrheit galt. Mhm. So, also solche Sachen wie, es gibt einen Host im System, war damals Standard irgendwie. Auch in der Klinik gab es, also in der Klinik, wo wir waren, gab es die Regel, keine Traumatherapie mit Innenkindern. Das hat für uns überhaupt nicht gestimmt und hätte nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass wir da eine mutige Therapeutin hatten. Nee, irgendwie nicht. Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir generell dazu neigen, erstmal alles in Frage zu stellen. Also ich glaube, das ist auch ein Teil so Persönlichkeitsstruktur. Es gibt schon Leute, die sind davon heftig genervt. Also ich denke da an meine Frau. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nee, wir haben diesen Anspruch nicht da, die Wahrheit zu erfahren. Aber wir wollen, sind neugierig, genau wie ihr auch so gestrickt. Es gibt Innenpersonen, die wollen alles wissen und es ganz genau wissen. Und die stellen jede Frage und stellen aber auch jede Frage, die das in Frage stellt. Insofern war das nicht so unser Anspruch. Für uns ging es eher darum, tatsächlich zu sehen, aha, es gibt auch andere Menschen, die Geschichten zu lesen, auch Geschichten, die ich dann auch irgendwie für unglaubwürdig hielt. Keine Ahnung, vielleicht...
I can feel it.
Also wir haben auch diese Geschichten nicht alle geglaubt. So, aber das ist ja irgendwie eine Geschichte. Damals in der Selbsthilfegruppe, in der Selbsthilfezeitung ist ja heute eine Story im Internet.
Ja.
So glaube ich das. Und wir, genau, und wir haben ja auch hier schon im Podcast Sachen hinterfragt, die auf Instagram verbreitet wurden, wo wir gesagt haben, nee, irgendwie nicht, oder... Also nee, von daher war das, um die Frage zu beantworten, nee, das ist nicht unser Punkt, dass wir jetzt irgendjemand unbedingt das glauben wollen. Also lieber lesen wir noch einen Artikel und denken uns unseres und denken quer und denken, kann das denn eigentlich sein? Also Logik und Konsistenz ist für uns wichtig und die versuchen wir herzustellen.
Ja.
Und wenn da was rausfällt, ja dann, hä, warum jetzt?
Ja, wir haben dann irgendwann auch angefangen, so... grundsätzlich in, also zusammenzusetzen, wie kommt es, also wie wird das Wissen eigentlich generiert? Also wie kommt es eigentlich, dass Betroffene Dinge so benennen, aber MedizinerInnen oder PsychiaterInnen oder die Psychologie, die Forschung, die Dinge anders benennt? Wie kommt es eigentlich dazu? Was sind da so die Modelle? Was sind die Grundlagen jeweils? Ne? Wie unterscheidet sich die Perspektive? Also ist ja klar, wir als Betroffene, es ist immer subjektiv, was wir wahrnehmen. Das geht ja gar nicht anders. Und wenn Nicht-Betroffene auf uns drauf gucken, dann passiert eine Objektifizierung. Also, ne, es wird objektiv auf uns geguckt. Als, nicht als Individuum, sondern als etwas, jemand, der bestimmten Dingen zuzuordnen ist, sozusagen. Und das zu verstehen, hat mir total geholfen, auch aus so einer Dynamik auszusteigen, die mich immer ein bisschen seltsam berührt hat, weil ich viele Betroffene kennengelernt habe, die gesagt haben, ja, Ärzte sagen, das ist so und so, aber in Wahrheit ist das so und so, weil ich habe ja meine eigene Wahrnehmung und das ist das Einzige, was zählt. Und ich fand das immer ein bisschen komisch, weil nur weil jemand anders auch nochmal auf einen drauf guckt und was anderes sagt, macht das ja das, was man von sich selber wahrnimmt, nicht weg. Also so und um darum, was wahr ist, brauchen wir ja eigentlich auch überhaupt nicht reden, weil es ist. Also für mich war irgendwie immer klar, bei der dissoziativen Identitätsstruktur jetzt ganz konkret, ne, diese Diagnose, die beschreibt ja einen Ist-Zustand von einer Person. Und die Beschreibung von der Wissenschaft und von der Psychologie oder Therapeutinnen ist ja einfach, da geht es ja viel mehr darum, was einzukategorisieren und viel einzuordnen, so und nicht es zu erleben. Also das sind einfach zwei verschiedene Grundmodi, also so ein Grundmodus, einander zu verstehen oder sich gegenseitig anzunähern und so. Und ich fand es total hilfreich, mich dann aus dieser sozialen Merkwürdigkeit irgendwie rauszuziehen und irgendwie nicht so mitzumachen, wenn ich mit Betroffenen dann so ein Gespräch hatte, so nach dem Motto, Betroffene an die Macht, wir sollten diejenigen sein, die allen sagen, wie es ist und wie es geht. Da konnte ich mich dann rausziehen und sagen, nee, darum geht's hier überhaupt nicht. So, wenn wir uns damit befassen, dann sprechen wir Betroffenen darüber, wie es sich anfühlt, und PsychologInnen oder die Forschung spricht darüber, was da ist, also was da gerade passiert. Und das zu verstehen hat mir richtig geholfen und hat auch so einen ersten Abgrenzungsprozess innerhalb der betroffenen Bubble so ermöglicht, weil ich dann einfach nochmal für mich so einen Fokus haben konnte. Also ich will ja die Forschung nicht zu meinem Feind machen oder zu irgendwas gegen mich. Davon habe ich ja irgendwie gar nichts. Und ja, keine Ahnung, habt ihr so solche Prozesse auch gehabt? Das muss ja nicht genau sowas sein, aber gab es so Momente, in denen ihr auch gemerkt habt, okay, um mein Verständnis von mir selber zu schützen, muss ich das und das klar zu haben gegenüber auch anderen Betroffenen?
Also mir geht es eher so, dass also ich darüber gelesen und mich informiert habe, was jetzt mein persönliches Erleben in der Welt ist, tatsächlich dieses Subjektive. Und diese Metaebene, die ihr aufmacht, die finde ich total spannend. Aber das ist nichts, wo ich mich automatisch mit beschäftigt habe. Die wird mir durch das, was du ja schon öfter, also schon sehr lange, wo ich mit euch in Kontakt bin, immer auf diese Metaebene zu gucken, finde ich total inspirierend und auch hilfreich. Zum Beispiel, also genau das, was ihr sagt, also Diagnose ist auch Bürokratie und wichtig, damit bestimmte bürokratische Prozesse laufen können. Das kann man blöd finden oder nicht, aber da, ohne Bürokratie, gut, sie könnte kleiner sein, funktioniert das Leben nicht so. Dann halt das, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler draus machen und dann das, was ich erlebe und das immer wieder abzugleichen. Aber diese Kategorisierung, die finde ich total spannend und hilfreich und sind durch euch in mein Leben gekommen. Und um jetzt da gleich mal also ich habe jetzt gerade gelesen, also das finde ich hilfreich für mich, auch um mein in der Welt sein besser zu verstehen, mich besser zu verorten. Aber es gibt zum Beispiel auch Grenzen, wo ich merke, nee, das interessiert mich jetzt wirklich nicht. Also ich habe gerade im Internet, auf Instagram hat eine versucht oder erzählt, wie das im Gehirn alles funktioniert. Also warum jetzt unterschiedliche Zustände durchaus real sein können, weil es dafür unterschiedliche Kreisläufe, egal. Also das auf eine körperliche Ebene zurückzuführen. Und da merke ich, nee, also ist für mich nicht relevant und interessiert mich wirklich nur am Rande. Aber das ist natürlich was total Subjektives. Mhm. Ne, ich habe, also gerade weil wir wir haben ja das Podcast-Thema jetzt schon irgendwie eine Woche rumlaufen und dann kommt es ja immer im Kopf irgendwie mit, auch wenn ich jetzt im Internet lese und da habe ich richtig gemerkt, nee, kann man machen, aber interessiert mich nicht. Während jetzt solche sozialen Geschichten mich schon interessieren. Mhm. Aber ja, wobei natürlich, also um das mal auf die körperliche Ebene nochmal zurückzuführen, also wir hatten mal so einen Aha-Effekt, als wir, ich glaube, das war in München, in so einem Naturkundemuseum, wo man so spielen kann, wo man so spielerisch seine Herzfrequenz zum Beispiel messen kann. Ja, also wann misst man, ich meine, heute hat man so eine Uhr, egal. So, ne, damals war das, und dann habe ich schwarz auf, oder rot auf weiß, keine Ahnung, gesehen, weil das war natürlich so ein Spielumfeld, und da war plötzlich ein Kind da, wie sich meine Frequenz ähnlich dem verhielt, wie von dem kleinen Jungen, der neben mir saß. So, damit war für mich so diese Körper, also es war ein Schock, Ich meine, ich wusste das schon, ich bin viele, ja. Aber es war das so irgendwie nochmal zu sehen, dass es wirklich auf der körperlichen Ebene ist, was wir natürlich alle wissen.
Hast du es gegengecheckt?
Aber das so von so einem Gerät.
Hast du es dann gegengecheckt? Also hast du es selber, als du dann da warst, vorne warst, auch nochmal?
Ja, klar. ja, genau.
Oh Gott.
Ich konnte das an der Stelle gegenchecken und das war ernüchternd, aber eben auch, so ist es. Aber das hat mir dann an der Stelle gereicht und also solche Forschungen, also das interessiert mich persönlich da nicht so. Aber man kann da natürlich tief einsteigen. Ja. Ich meine, es geht ja schon auch mittlerweile in der Forschung darum, eine PTBS über Hirnscans oder so sichtbar zu machen.
Ja.
So, ne? Super.
Ja.
Genau, aber das sind halt Sachen, die haben ja für mich keine Relevanz im Leben. Während so ein Nachdenken über Kategorien hat ja schon eine Relevanz.
Ja. Ich finde das auch wichtig, oder für mich ist es zumindest wichtig geworden, was weiß ich wofür. Weil es gibt ja auch diesen Zweifelteil, also es gibt ja einfach, oder ich sag mal, die Phase nach der Diagnose oder vor der Diagnose oder immer mal wieder über Jahre, in der man einfach zweifelt, passt die Diagnose, stimmt das, gibt es das überhaupt, gibt es multiple Persönlichkeiten, bla bla bla. Und ich bin dieser Diskussion so über, ich bin das wirklich so, ich habe selber meine Zweifel. Okay, Moment, ich werde jetzt wieder zu wurschtelig. Es war hilfreich für mich, mir genau anzugucken, welche Frage verfolge ich mit welchem Ziel und aus welchem Kontext. Denn am Anfang, gerade in der Zeit, in der ich noch Gewalt erfahren habe und einfach sehr fragmentiert war, die habe ich wirklich von meinem Alltag vielleicht eine Stunde mitgekriegt. So als, das habe ich selbst erlebt und den Rest habe ich vielleicht geträumt, vielleicht aber auch nicht. Ich habe irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht mehr genau, stimmt das so? Und das war mein Normal, so. Und in der Zeit habe ich mich wirklich, war ich fest davon überzeugt, dass ich in Wahrheit einen Gehirntumor habe und Halluzinationen und dass ich in so einer ganz fürchterlichen Situation gefangen bin, in der ich einerseits weiß, dass ich, wenn ich keine Hilfe habe, verloren bin und sterben werde, weil niemand mitkriegen wird, was mit mir ist. Also irgendwie wusste ich schon, dass ich in Gefahr bin. Und das habe ich aber, dieses Gefühl von ich bin in Gefahr, habe ich mir immer übersetzt mit, ich habe ja auch einen Gehirntumor. Ich könnte jeden Moment umfallen und dann tot sein, wenn mir keiner hilft und niemand da ist, der mir hilft. Und die Hilfe, die ich aber habe, zielt komplett darauf ab, dass ich viele bin und dass ich traumatisiert bin und dass mir schlimme Dinge passiert sind, an die ich mich aber nicht erinnern kann. Und das war so ungefähr, das war mein Leben zwischen 18 und 21. Also wirklich einfach 3 Horrorjahre irgendwie, in denen dieser Zweifel einfach auch sehr groß war. Und als dann, wann war ich so, Anfang 20, der Ausstieg hat geklappt. Ich hatte es mit Leuten zu tun. Ich hatte damals eine Freundin, die sehr naturwissenschaftlich orientiert war und auch insgesamt sehr faktenorientiert. Und da kam dann so, da bin ich dann so auf den Trichter gekommen, okay, ich kann mich informieren, es gibt Fakten, die geben mir Sicherheit, ich kann mich stabilisieren und sortieren und ordnen, ich kann prüfen, was von dem, was ich erlebe, spricht für einen Gehirntumor und was spricht für das, was mir die Leute sagen, nämlich, dass ich eine dissoziative Identitätsstruktur habe, eine massive dissoziative Störung, die mein Selbst- und Umwelterleben fragmentiert. Und mit dieser Frage, mit diesem Zweifel, was habe ich denn jetzt, bin ich auf False Memory gestoßen, bin ich auf echte Lügen gestoßen, bin ich auf echte Leute gestoßen, die auch, also wo man es einfach auch nachvollziehen kann, wann sie wen angelogen haben, um Mitleid zu bekommen oder eben so den sogenannten Opferbonus zu kassieren in einer sozialen Gruppe oder so, bin ich aber auch auf diese Forschung gestoßen, die sich damit befasst, wie kann man messen, ob jemand viele ist oder nicht? Wie kann man das wissenschaftlich nachvollziehbar messen? Und für mich war dann klar, oder für mich war dann der Auftrag, was will ich eigentlich? Will ich mir jetzt gerade beweisen, dass False Memory, also False Memory erfordert ja diesen Beweis, um überhaupt annehmen zu können, dass es das gibt, um annehmen zu können, dass es sexualisierte Gewalt gegen Kinder gibt. Ist das mein Pfad? Nein. Ich weiß aus ganz vielen anderen Gründen auch, dass es real ist, dass es sexualisierte Gewalt an Kindern gibt. Ob es die das jetzt gibt oder nicht, kackegal. Also, das fällt raus. Will ich es wissen, um mich selbst, um mich selber zu kümmern? Ehrlich gesagt, eigentlich war das auch erstmal nicht mein Ding. Ich wollte es erstmal nur wissen, aus der Angst heraus, ich könnte sterben. Ich hatte bei jedem Wechsel zu einem anderen Innen das Gefühl, ich sterbe. Und das mehrfach am Tag, über Jahre. Ohne Einflussmöglichkeit, ohne alles. Und mein Wunsch dann an Wissen zu kommen und mich damit zu befassen, hatte ganz viel mit Selbstberuhigung zu tun und mit dem Wunsch, eine Sicherheit zu haben, die ich nicht aus mir selber heraus generieren muss. Also ich selber muss für mich nicht da sein, sondern Fakten von außen sind dann für mich da und daran kann ich mich festhalten, daran kann ich mich orientieren. Und ich glaube, im Nachhinein war dieser Prozess, also so fürchterlich und quälend er war auch total wichtig, weil ich entsprechend heute auch eine gewisse Sicherheit habe. Also heute kann mir keiner mehr erzählen. Also, oder sagen wir es so, also es gibt viele Sachen, die man mir heute einfach nicht mehr erzählen kann. Bleiben wir mal ein bisschen unkonkret. Die machen mich einfach nicht empfänglich, wieder in diese Zweifel reinzurutschen. Oder irgendwie komplett umhauen. Ich weiß einfach, was man messen kann und was nicht, was für Studien gerade laufen, was ist so der Diskurs, die Debatte und so weiter. Und es gibt mir Sicherheit. Und aus dieser Sicherheit heraus konnte ich dann auch irgendwann mehr und mehr zulassen, was ich eigentlich wahrnehme und was ich damit machen kann. Also was das bedeutet, wo ich es zuordnen kann und so weiter. Ich war dann nicht mehr so darauf angewiesen, dass ich in einer Umgebung bin, die irgendwie einfach macht, dass ich mich sicher fühle, sondern ich war es dann schon durch das, was ich wusste. Hattet ihr so eine Phase auch?
Also tatsächlich finde ich den Einwurf oder die Frage, die du oder die ihr gestellt habt, warum will ich das wissen, völlig relevant. Und so im Nachhinein fand ich es, glaube ich, auch ganz gut, eine ganze Weile das, also ist ja nicht so, dass wir uns nicht im Alltag mit der Dis rumgeschlagen haben und permanent mit den Innenpersonen bla bla und geredet haben und so. Aber wir waren halt null in Kontakt mit anderen darüber. Und das hat, also, und das auch, weil wir dem nicht so viel Raum einräumen wollten. So. Also wenn wir uns jetzt wieder mehr damit beschäftigen seit einigen Jahren und jetzt zum Beispiel diesen Podcast machen, dann haben wir davon natürlich ziemlich viel Benefit und irgendwie war es in unserer persönlichen Entwicklung oder Weiterentwicklung, gesund werden ist nicht das, ihr wisst, was ich meine, auch dran, dann auf eine neue Stufe zu gehen. So, also von daher passte das schon. Aber wir wollen eben trotzdem nicht zu viel Raum einräumen in unserem Leben. Es hat jetzt einen Platz, der ist viel größer, als er in den letzten Jahren war. Das ist gut. Wir finden es super, mittlerweile Menschen zu kennen, die viele sind, mit denen wir uns austauschen können. Aber es hat auch Grenzen. Wir haben einen Job, wir haben ein Leben. Das ist so das ist der Grundtenor von unserem Leben, dass wir viele sind. Gut, aber da passieren noch ganz viele andere Sachen. Und das begrenzt halt unsere Neugier. Also wenn wir uns dafür mehr interessieren würden, dann hätten wir Psychologie studiert, haben wir nicht. So, oder Soziologie, was ja praktisch euer Ansatz ist, ja eher ein soziologischer dann, ne? Also mit den Begriffen, finden wir spannend, haben wir aber auch nicht, ist auch nur ein Hobby und finden wir einfach spannend, weil wir neugierig sind und solche Gedanken eben spannend finden. Genau, also für uns ist die Grenze eigentlich da, dass wir das nicht zu sehr lebensbestimmt sein lassen wollen. So, Beschäftigung ist gut, mal mehr, mal weniger. Neue Erkenntnisse, wenn sie für uns persönlich relevant sind. Aber das für uns persönlich relevant sind eher nicht die neuen Erkenntnisse, sondern wenn uns eine andere, die viele ist, eine Rückmeldung gibt oder sagt, wie sie es handelt oder wenn wir hier im Podcast über Dinge sprechen. dann ist es hilfreich. Aber ob da jetzt das Gehirn so oder so, hilft uns nicht und geht uns zu weit. Also da sind wir, wir tauchen lieber in andere Dinge tief ein. So würde ich es zusammenfassen.
Ja, interessant. Genau. Lass uns noch mal kurz über Kopf versus Körper sprechen, im Sinne von, wofür das Wissen wichtig ist. Weil ich eine Sache noch ergänzen möchte, das, was wir da betreiben oder betrieben haben, um uns selbst zu versichern, ist ja Intellektualisierung. Ne? Also es ist ja einfach, wir haben das eben, was ihr sagt mit diesem, ja, aber wir können denen nicht zu viel Raum einräumen oder wir wollen denen nicht zu viel Raum einräumen. Das habe ich im Grunde auch gemacht durch diese Intellektualisierung, durch dieses viel über Trauma wissen und so weiter, das alles wissen, aber selber nicht unbedingt mit sich in Bezug zu setzen zu jeder Zeit. Das ist ja genau das, es stellt ja Abstand her. Und da, das war ja genau das, was ich brauchte, um mich sicher zu fühlen. Ich brauchte die Gelegenheit und die Möglichkeit, immer zu sagen, das und das weiß man, das und das ist das Fachwissen, das betrifft ganz viele Leute. Aber ob es mich betrifft oder nicht, darüber möchte ich jetzt nicht so viel nachdenken. Ich möchte es erstmal verstehen. In manchen Bereichen habe ich allerdings das Problem, dass mir das so ein bisschen zum Verhängnis wird. Also, dass ich mich dann manchmal auch so sicher fühle und so viel wohler in der Intellektualisierung, dass ich den Blick auf mich selber dann vernachlässige. Also gerade wenn es so um, also richtig heißes Eisen ist bei mir immer noch Kinderins. Da haben wir einfach so die Traumageschichten, über die wir in der Wutfolge gesprochen haben, die haben wir einfach noch nicht genug bearbeitet, sodass ich irgendwie jedes Mal, wenn wir an wirklich richtig Trauma-Inhalte kommen, also was es uns passiert, dass ich da jedes Mal so ein bisschen wegkippe in so einen Modus, in dem ich mich selber und mein Innenleben so ganz strukturiert betrachte und alles ganz abstrakt mache, so, und auch möglichst immer Substantive verwende, also nie Verben oder Adjektive, sondern ein Nomen, das reicht, um alles zu sagen. Und ich merke aber auch zunehmend, also je mehr ich Kontakt zu anderen Ins habe und je mehr wir so im integrative Schritte machen, desto mehr merke ich, dass es mich so ein bisschen auch dabei behindert, überhaupt an die Idee zu kommen von einem Adjektiv oder von einem Verb. Sodass ich selber eine gewisse Dissoziation auch aufrechterhalte, die aber dann im gewissen Rahmen absichtlich von mir aufrechterhalten wird. Es wird von einer Notwendigkeit, die ich brauchte, um überhaupt erstmal ein Sicherheitsgefühl zu haben und ein Selbstverständnis zu entwickeln, ist es jetzt irgendwie oft auch sowas, ne, dann bin ich so mit dem Was beschäftigt, dass ich das Wie, dass ich da nicht mehr dran komme oder dass ich es mir selber sehr schwer mache, daran zu kommen. Und ich muss leider anerkennen, dass das, also, das war so mein Gedanke früher, ne? Wenn ich alles verstanden habe von dieser Erkrankung, dann weiß ich ja auch, was ich machen muss, damit es weggeht. Und die Kacke ist, aber was man machen muss, damit es weggeht, ist halt fühlen und nicht denken. So. Das heißt, ich habe jetzt so ein bisschen dieses Ungleichgewicht, dass ich einfach Schwierigkeiten habe, mit den Gefühlen umzugehen. Ich habe mehr Kompetenzen damit, mir die krassesten Scheißbücher reinzuziehen und mit den übelsten Fallbeispielen irgendwie klarzukommen. Das hat ja alles nichts mit mir zu tun. Aber ich klappe echt nach wie vor richtig schnell weg, wenn es darum geht, ja, was ist dir denn passiert? Könnte das, was du da träumst, in Anführungsstrichen träumst, was du im Flashback erinnerst oder was du so auch an Sachinformationen über dich und deinen Körper und die Traumafolgen daran so erfährst, was könnte das mit dir zu tun haben? Da klappe ich einfach weg. Einfach, weil ich das so quasi reflexhaft alles schon schön einordnen kann in Begriffe.
Ja, das ist der Nachteil, wenn man so oberschlau ist, kann ich dazu nur sagen. Nein, aber deswegen hatte ich ja in der Einleitung gesagt, das Wissen halt auch, ich will jetzt nicht gerade sagen, schädlich sein kann, aber eben ein Ausweich ist. Ich meine, um mal auf eine ganz andere, also es gibt so viele so super schlaue Leute, die sind schwer depressiv und man kann definitiv alles über Depressionen, noch viel mehr als über die Diss, nachlesen. Und dann fragt man sich doch, ja, warum sind sie denn dann noch depressiv, wenn sie doch alles wissen und alles verstehen? So, genau. Und das, das ist jetzt mal auf einer Ebene, die vielleicht... Naja, man kann sich vergleichen, aber das ist so Common Sense. So, ja. Ne? Depression, weiß jeder, was gemeint ist und es gibt so viele Bücher dazu.
Genau, und aber es hilft halt nicht.
Also Wissen, ich glaube, der Schlüssel ist eigentlich ja das Fühlen, aber vor allen Dingen natürlich auch das Handeln. So, was natürlich jetzt bei einer Depression
ja, bei einer Dissoziation auch nicht so einfach ist. Ne? Aber genau. Es gibt einfach, ich wollte es nochmal gesagt haben, weil ich finde, dass es dazu gehört, dass und das auch irgendwie immer ein bisschen dazu, also du hast das jetzt selber, ja, du bist halt so oberschlau. Nein, ich bin nicht oberschlau. Ich bin gebildet. Und das ist halt das Problem. Also die Bildung...
Also du bist oberschlau und gebildet, darauf können wir uns gerne einigen.
Für dich vielleicht, aber aus meiner Perspektive ist es einfach, dass ich viel Wissen habe. Das heißt nicht, dass ich viel Verständnis habe. Und das heißt auch nicht, dass ich viel Wissen habe. Ich kenne einfach viele Fakten. Und ich glaube, das ist gerade in Bezug auf diese dissoziative Störung echt so ein Knackpunkt, dass es ja nicht nur für mich selber Abstand herstellt, sondern auch, also ne, dass ich selber Abstand zu dem bekomme, was ich erlebe, sondern dass auch Abstand hergestellt wird von mir zu anderen. Ich, weil, also ne, ohne Frage fange ich besonders an, sehr zu intellektualisieren, wenn ich Angst habe, gerade im sozialen Kontakt. Und das ist so ein blöder Mechanismus im Sinne von abgrenzend und ausgrenzend, dass es eben auch wieder in zwei Richtungen wirkt. Ne? Auf der einen Seite muss ich mich nicht mit Leuten auseinandersetzen, groß, die einfach nicht viel wissen und auch nicht viel wissen wollen. Ja, da kommen wir halt nicht zusammen, da haben wir einfach nicht die gleiche Ebene. Und auf der anderen Seite sind es aber auch Leute, die gerne mehr wissen wollen, aber noch nicht da sind, wo ich bin. Also dass, wenn das Wissen nicht auf der gleichen Ebene ist oder im gleichen Umfang da ist, kommen wir auch nicht zusammen. Und das ist ja wiederum schade. Und es verhindert auch, dass Leute mir zu nahe kommen. Dass irgendwann mal jemand fragt, wie fühlst du dich denn damit? Oder wie war das für dich? Yeah. Oder so. Das verhindert es
halt
auch.
Aber ich meine, ja, aber in einem ganz normalen Gespräch, ja, klar, das stellt einen totalen Abstand her, wenn du einfach so viel weißt und so rüberkommst, wie du rüberkommst, weil wer will dir noch irgendwas sagen, wenn, und das ist einfach nur dieses Beispiel Depression, weil da halt so viele schlaue Leute Bücher drüber geschrieben haben, ne? Wer will dir noch irgendwas sagen, wenn du einfach alles weißt? Aber ist das Gespräch der richtige Ort, da tiefer zu gehen? So, mit wem unterhältst du dich? Der muss dir ja schon sehr nah sein. Es muss ein sehr geschützter Rahmen sein, wenn ich dich ernsthaft danach frage, ja, aber was macht denn das jetzt mit dir?
Aber ich denke manchmal, eigentlich wäre es gut, ehrlich gesagt. So, also auch für mich.
Kulturell auch nicht gerade das, was so. Ja. Ne? Also da ist man mit viel Wissen, ist man kulturell auf der sicheren Seite, sage ich mal.
Ja, eben aus dieser Erfahrung, wenn man über Dinge Bescheid weiß, dann kann man sie kontrollieren und beeinflussen. So, aber da wird mehr halt...
Da sind wir ja nicht die Einzigen, die das denken.
Ja, und das ist halt, ne, das denken alle und das ist so Common Sense. Und das ist ja auch in vielen Bereichen ist es so. Es ist günstig zu wissen, was man alles mit heißem Wasser machen kann. So, ne, es ist günstig zu wissen, welche Lebensmittel man kühl hält und welche nicht. Also Wissen ermöglicht einem ja einfach auch viele Handlungsspielräume und ja, Macht. Ne? Aber ich musste, also ne, irgendwie auch so typisches Problem ist ja einfach, oder was heißt typisches Problem? Das Problem, das sich für mich daraus ergibt, ist einfach, dass ich diese Fühlebene entsprechend alleine rausfinden muss. Und mir das manchmal noch viel gruseliger erscheint als alles vorher. Obwohl ich ja gerade gesagt habe, ich habe 3 Jahre das Gefühl gehabt, ich sterbe. So, ist es jetzt im Nachhinein, also jetzt gerade so, wie ich jetzt unterwegs bin, fühle ich mich noch verlassener und einsamer, wo es darum geht, diesen Abstand, den meine Intellektualisierung mit sich bringt, halt zu verringern. Weil ich das Gefühl habe, alle Leute oder der Eindruck ist von mir generell, ich werde immer ein bisschen fähiger eingeschätzt, als ich bin. Und immer ein bisschen kontrollierter und absichtsvoller, als ich eigentlich bin. Und das ist so ein Problem, weil ich halt, ne, so ein typischer Rosenblattreflex, natürlich, wenn die anderen meinen, ich bin so, dann strenge ich mich an, dass ich dieses Bild auch erfülle. Und da zurückzugehen und zu sagen, nein, ich habe Faktenwissen, aber ich habe kein Erfahrungswissen, kein Selbsterfahrungswissen darüber. Ich lerne das noch. Erzähl mir, wir können darüber sprechen, lass uns teilen, wie das für dich war und so. Das ist für mich total wichtig, um zu lernen. Andere Leute sind durch diese Gefühle schon durchgegangen und sind nicht dran gestorben. Sie sind nicht eingegangen. Es ist ihnen nichts Schlimmes passiert, als sie sich damit befasst haben, was ihnen passiert ist und was es emotional mit ihnen gemacht hat. Das ist was wovon ich gerade sehr profitiere, und das ist auch das, wofür ich überhaupt in die Bubble gehe.
Okay. Also, mir fallen dazu zwei Sachen ein. Also, ich würde jetzt ungern ins Gegenteil verfallen. Also, ich meine, die Tatsache, dass ihr das einfach alles intellektuell durchdringen könnt, hat Vorteile, weil ihr ja jetzt definitiv auch erkannt habt, dass zu viel Intellektualität Kacke ist. So, also das ist ja auch ein Ergebnis. So, ne, was ihr dann damit macht, ist das andere, steht auf einem anderen Blatt. Und dann gibt es natürlich einfach einen Haufen Schutz. Mhm. So, ihr könnt euch das ja aussuchen. Stelle ich mich hin und ich bin die Schlaue und so, weil es halt jetzt gerade der Moment ist, wo ich das brauche, wo das angemessen ist, wo das sozial gefordert ist. So. Und wann ist der Moment? Und den müsst ihr halt aktiv suchen, weil den bringt euch niemand. Weil wenn ihr da sitzen würdet wie ein Häufchen Elend, dann würden natürlich alle fragen, wie es euch... Hanna, kann man irgendwas tun? Was ist denn jetzt? So, weißt du, dass ihr das damit vermeidet, hat ja auch sein Gutes. Ja. Und also ich finde immer, so die Sachen auch wirklich nicht nur zu verdammen, sondern zu sagen, ey, das kann ich und das ist gut und ich habe das jetzt erkannt, dass das zu viel ist und da mache ich jetzt was draus. So. Und es ist nicht immer der Moment zu fragen, wie geht es denn dir damit? Aber dass du da die eigenen Grenzen schon erkennst, ist ja auch eine Leistung von deinem Intellekt. So. Und der Rest muss dann halt gefühlt werden. Ja, das tut weh, das ist scheiße, das ist Chaos, wer will das schon?
Es schließt jetzt gerade so ein bisschen den Kreis dazu, womit geht man eigentlich in Kontakt mit anderen Betroffenen? Also ich suche so den Austausch darüber, was hat es gemacht mit dem Selbstbild, mit dem Gefühl, mit dem Selbstverständnis. Womit geht ihr in Kontakt, vor allen Dingen im Internet? Also was sucht ihr, wenn ihr bei Instagram, oder sucht ihr überhaupt was oder lasst ihr euch überraschen? Ich bin da ja sehr, sehr geordnet. So. Also kann ich das ja gerade nochmal ausführen. Wenn ich ins Netz gehe, zu Instagram, dann gehe ich in der Regel dahin, um im Kreis zu laufen und mich berieseln zu lassen. So, ich lasse mich überraschen.
Gehst du nicht hin,
oder? Doch, ich gehe dahin, ich lasse mich überraschen, aber ich will nichts zum Thema Diss lesen und hören. Ich möchte das nicht. Ich muss nicht.
Hört da der Algorithmus auf dich? Wird dir sowas da nicht eingespürt?
Also mir wird ganz oft was reingespürt, aber ich muss halt nicht, ich habe eine Diss, ich muss nicht erklärt bekommen, wie das ist. Also ich muss nicht aufgeklärt werden, ich weiß einfach schon viel und ich weiß darüber mehr als Internet, also als die meisten Creator, mit denen ich da bisher konfrontiert war. Und also für mich ist der Content einfach nicht interessant, vor allem wenn ich einfach nicht zur Zielgruppe gehöre. Ich bin eine komplex traumatisierte Person. Für mich ist relevant, wie ist Heilung? Was hilft bei der Heilung? Gibt es neue Forschungsergebnisse? Sowas interessiert mich. Aber mich interessiert nicht Marie-Louise, die ihre Jennifer zeigt, was die alles kann und wie alt die ist und was für eine Rolle die im System hat. Interessiert mich null. Also das, da muss ich wirklich, es interessiert mich nicht, nicht deshalb nicht, weil mir die Leute egal sind, sondern weil es überhaupt keinen Gewinn für mich hat. So, also ich weiß nicht, was ich mit der Information anfangen sollte. So. Okay. Wie ist das bei euch? Geht ihr zu Social Media, weil ihr da gezielt was sucht? Ist Aufklärung von anderen Leuten mit das für euch was, wovon ihr was habt?
Gute Frage. Tendenziell eher nicht. Also wir gehen auf Social Media, weil wir da selbst aktiv sind und unsererseits Leute erreichen wollen.
Aber mit den Comic-Sachen, ne? Nicht mit viele sein unbedingt.
Ja, genau, mit den Comic-Sachen. Und das macht es halt dann eben manchmal ein bisschen schwierig, weil diese Comic-Sachen sich an verschiedene Themen richten und das halt zielgruppenmäßig irgendwie für den Algorithmus blöd ist. Also natürlich zeige ich meine Comic-Sachen für meine KollegInnen, aber ich bin natürlich total interessiert, damit Betroffene zu erreichen. Und wenn ich über DIS zeichne, dann sind es halt die DIS-Betroffenen. Und wenn ich über Parkinson zeichne, dann möchte ich die Parkinson-Betroffenen erreichen. Und wenn ich auf meinem Account, Grafikdesign-Account, den ich ja auch habe, dann würde ich eher natürlich auf jeden Fall potenzielle KundInnen erreichen. So, also ich bin auf Instagram, weil das meine eine Möglichkeit ist, mich zu zeigen. Aber genau wie ich auch auf analogen Treffen bin, nicht nur um zu sagen, ah, hier bin ich und ich bin Felizio und ich kann das und das und beauftrag mich, sondern da bin, um mich zu unterhalten. Und wenn dann ein Auftrag passiert, umso besser, aber nicht zwingend, merke ich gerade, dass ich mich da auf Instagram echt bemühen muss. Also ich bin neugierig. Ich gucke mir genau diese Sachen mit, jetzt kommt dieses Inkin und das ist so alt und einfach aus der Perspektive, wie wird die Geschichte erzählt, wie ist das gemacht, wie ist das Reel aufgebaut. So, ich bin halt Geschichtenerzählerin. Mhm. Ne? Also manche Dinge werden einem ja immer wieder eingespielt, dann finde ich es schon interessant, wie diejenige sich weiterentwickelt, was da jetzt raus passiert. So habe ich eine Meinung zu, denke ich mir was zu, aber ich würde da selten, dass ich da was kommentiere, was halt für meine eigene Reichweite dann eben gerade nicht gut ist. Aber das überfordert mich dann, weil ich dann tatsächlich eher aus Neugier und ja, scrollen wir mal ein bisschen durch. Und dann bin ich von meinem eigenen Algorithmus auch oft gelangweilt. So. Aber spielt halt immer dasselbe ein. Ne? Ich beschäftige mich mit Sprachenlernen. Als ich viel Französisch gelernt habe, hat er mir für Französisch eingespielt. Super. Ne, wenn ich mich mit Englisch beschäftige, spielt er mir mehr Englisch ein oder mich interessieren halt so auch sprachliche Dinge. Also ich habe Accounts, die über, wie ich Sprache verwende, über deutsche Sprache oder so. Das finde ich total spannend. Aber ja, und dann kommt halt viel das, logischerweise. Mhm. Aber ich habe da überhaupt nicht, also selten mal, dass ich wirklich inspiriert bin. Eher, dass ich neugierig zugucke. Aha, das passiert. Aha. Wow, wie kriegst du denn das zusammen? So. Ja. Aber nicht, also gar keinen Education-Anspruch. Also den Bildungsanspruch habe ich eher beim Thema Sprachen zum Beispiel. Ja. Wo ich das ganz nett finde, da ein Reel zu sehen, wo ein bestimmtes Problem in der Sprache erläutert wird oder so. Ne? Aber nicht eigentlich, kann ich jetzt tief in mich gehen, aber nee, ist nicht meine Erwartung. Ja. Dafür ist es auch zu, also ja, genau, wie du auch sagst, dafür bin ich einfach zu weit. Also auch wenn es jetzt vielleicht arrogant klingt oder so. Also ich habe mich einfach viel damit beschäftigt. Und da ich jetzt seit 5 Jahren da wieder in der Bubble bin, weiß ich auch, wie die neuen Begrifflichkeiten sind. So.
Ja, wobei ich...
Ne? Also früher haben wir Innenkinder gesagt, jetzt reden alle von Inns. Ja, gut.
Ja, ich rede von Inns, also das ist mein Begriff.
Ah ja, okay, dann... sind gar nicht alle.
Nein, und ich glaube...
Okay.
Also, was ich merke, was in der... oder was ich beobachtet habe so über die letzten Jahre, ne, es ist sehr amerikanisch geworden, also war es sowieso schon immer, weil im amerikanischen Sprachraum eben die Forschung damals passiert ist in den 80ern und 90ern. Und das kam dann erst rüber. Da kommt ja auch dieses Vorurteil her, ne? Das ist eine amerikanische Erfindung, diese Diagnose. Das war einfach, als Amerika noch Geld in das Bildungssystem gesteckt hat, ist da einfach viel Forschung passiert, Traumaforschung. Und das hat sich verändert. Aber jetzt ist es einfach so, dass sich viele Communities, also tatsächliche Communities entwickelt haben in den USA, die... Einfach, da gibt es verschiedene Projekte von Leuten, die viele sind, für Leute, die viele sind, die miteinander in Kontakt sind und so weiter. Und Austauschboards, Discords, Telegram-Gruppen, alle möglichen wieder, das sind alles wieder so geschlossene Systeme, es ist in wieder so verschiedene Plattformen, wo sich eben geschlossene Sprachräume entwickeln und daraus entwickelt sich einfach eine gewisse Subkultur. Also heute reden alle von Systemen oder nennen sich Plural, also Plurals oder Headmates oder so. Also es ist irgendwie aus diesen verschiedenen Filterblasen, das sind es ja einfach, entstehen verschiedene Echokammern, so kommunikative Echokammern, und daraus entsteht dieser Slang und daraus entstehen diese Begrifflichkeiten, mit denen, die man dann halt heute überall findet, so, ne? Also sowohl im Englischen als also im US-amerikanischen als auch im deutschen Sprachraum. Und es benennt immer das Gleiche, aber natürlich gibt es dann auch immer wieder Leute, die versuchen, da so eine gewisse Struktur rauszulesen und so gewisse Vorgaben zu machen, sag ich jetzt mal, oder so, ne? So dass der Eindruck entsteht, vor allen Dingen entsteht halt häufiger der Eindruck einer geschlossenen, homogenen Gruppe. Also alle Leute, die eine Diss haben, sind so und so. Und es gibt auch häufig den Anspruch, dass dann gefälligst auch alle so reden und auf eine bestimmte Art sind. Und das ist halt, ich weiß, dass das nicht genau stimmt, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass das die gleichen Mechanismen sind wie in der Meme-Kultur, also dass Memes auf genau die gleiche Art entstehen und dass auch Jugendkultur auf die gleiche Art entstanden ist. Also manchmal habe ich den Eindruck, gerade wenn ich jetzt junge, sehr, sehr junge Leute bei Instagram sehe, die Videos über ihr Leben mit Diss machen, habe ich echt ganz doll den Eindruck, weil sie ja auch alle sehr ähnlich aussehen und alle in etwa das gleiche Alter haben und in etwa die gleiche Sprache und die gleichen Inhalte. Es könnten auch Gruftis sein, die ihre Lacrimosa-CDs teilen und sagen, diese und jene Zeitung ist besonders gut und diese besonders nicht. Also so wie halt in den 2000ern, in den 90ern. So, ne? Also es gibt so einen bestimmten Konformitätsanspruch und so einen bestimmten bestimmten Touch, halt, dass alle das Gleiche sagen und alle das Gleiche wollen und sich auch alle mit Diss daran halten sollen oder dann eben das Gefühl bekommen, aha, so ist also jemand mit Diss. So, weißt du, wie ich meine?
Also vielleicht, ja, also ich glaube ganz bestimmt, dass das ein schlauer Gedanke ist, das ins Verhältnis zu setzen, wie entstehen Memes, wie entsteht Jugendkultur, weil ich glaube, so ist es. Aber vielleicht ist es jetzt tatsächlich der Punkt, wo wir nochmal über euren Text sprechen. So, weil da geht es nämlich genau um Instagram und den Text von Hannah, den verlinken wir in den Shownotes. Und du fasst ihn jetzt mal für unsere Hörerinnen, die ihn vielleicht tatsächlich noch nicht gelesen haben sollten. Spaß.
Es wäre toll, wenn ihr auch diese Texte lest.
Genau. So, eigentlich ist es Vorbedingung, um hier zuzuhören.
Nein.
Aber egal.
Nein.
Nein, ist es nicht. Hannah erzählt es jetzt. Und wir reden über diesen Text, weil da geht es eben genau darum, um diese Internetkultur. Und was ich nochmal vorausschicken möchte, es geht hier nicht darum, das in irgendeiner Weise zu dissen oder blöd zu finden oder weil wir auf einer anderen Zeit kommen, sondern es geht eher darum, die Strukturen sichtbar zu machen. Und also mir hat dieser Text zum Beispiel, über den Hannah jetzt gleich erzählt, eben auch nochmal Sachen klar gemacht, dann kann ich mich anders dazu verhalten, wenn ich weiß, wie entsteht sowas. Und deswegen erzähl, was hast du geschrieben?
Also, ich habe ja gerade über diese Gleichförmigkeit der CreatorInnen gesprochen. Das war so das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich gemerkt habe, was dieser Inhalt immer mit mir macht. Also ich merke dann, so zum Beispiel, den Text leite ich ein mit so einem Beispiel, wo ein nichtmenschlicher Anteil in einem System spricht. Und ich weiß noch genau, dass ich dieses Video gesehen habe und gedacht habe, du lügst. Und ich habe richtig ärgerlich weitergescrollt, weil ich dachte, also weil es mich einfach, also es war nicht, ich habe da nicht groß drüber nachgedacht, das war einfach nur erst absolute Reaktanz, also absolute Abwehr, so du lügst hier, du lügst mich an und Leute mit Diss, die das hier sehen, müssen das tragen und andere, die keine Ahnung haben, glauben dir das, dass das so passt, das hat mich einfach wütend gemacht. Zeitgleich kam dann eine E-Mail über den Verteiler von Jan Gysi, das ist ein Trauma, das ist ein Psychiater und ich glaube, der macht auch Forschung, muss ich nochmal nachgucken. Und der hat einen Artikel geteilt, der in der Harvard Review of Psychiatry, das ist ein Fachblatt oder eine Seite, veröffentlicht wurde. Und da ging es darum, Mensch, Leute, die Internet-Content über DIS konsumieren, die haben eine Tendenz dazu, sich selbst zu diagnostizieren mit einer DIS. Und der Artikel problematisiert das in einer gewissen Weise, einfach aufgrund dessen, dass es nicht viele Leute gibt, die eine DIS ordentlich diagnostizieren können. Und die Argumentation in dem Text ist gewissermaßen, also ist jetzt ganz runtergebrochen, da steht natürlich noch sehr viel mehr drin, aber da steht drin, Mensch, Leute, solange wir das nicht ordentlich diagnostizieren können, ist das ungünstig, wenn immer mehr Quatsch im Internet steht. Also immer mehr junge Leute problematischen und teilweise auch falschen oder desinformierenden Inhalt über DIS erfahren und dann aus den Mechanismen heraus, wie Instagram eben funktioniert, nämlich Identifikation, dass diese Leute dann daraus herausgehen aus so einem Gefühl von, Mensch, ich identifiziere mich so mit jemandem, der eine DIS hat, vielleicht habe ich ja selber auch eine DIS und ich habe ja auch Leidensdruck, jetzt lasse ich mich mal diagnostizieren. Die AutorInnen schreiben, dass das einfach eine ungünstige Situation ist. Also sie problematisieren nicht Selbstdiagnostik an sich und sie problematisieren auch nicht, dass die jungen Leute dann kommen, aber sie problematisieren problematische Inhalte im Internet. Also Desinformation und das, was daraus folgt einfach. Also sie besprechen zum Beispiel auch den sogenannten Looping-Effekt, der eintritt, wenn es immer mehr falsche Informationen zu einem Thema gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass selbst Fachleute diese falschen Informationen für wahr annehmen, hoch. Und das wiederum führt zu Falschdiagnosen, zu mehr Falschdiagnosen, was dann wiederum zu ganz anderen Problemen führt. In meinem Text habe ich dann so ein bisschen aufgedröselt, warum man überhaupt durch Internet oder durch Konsum von Content wie Instagram-Reels oder TikTok-Videos auf die Idee kommen könnte, man wäre selber erkrankt an einer bestimmten Geschichte. Und das also ist egal, ob es eine DIS ist oder ADHS oder Autismus oder Tourette, da gab es auch irgendwie schon eine Welle, Depressionen, Ängste, eine Essstörung, wie auch immer. Und zwar liegt es daran, dass diese Inhalte alle ja uns binden sollen. Also jedes Video soll uns ansprechen. Möglichst schon in den ersten 2 Sekunden soll die Person, die es sieht, angesprochen sein, einen Bezug herstellen zu demjenigen, der den Content hergestellt hat. Und wenn nicht zu der Person, dann zu dem Inhalt, also zu dem, worum es in dem Video geht. Das ist die Logik von Werbung. Das ist im Grunde, wie Werbung funktioniert, womit wir ja tagtäglich konfrontiert sind. Nur jetzt haben wir die Situation, dass wir eben nicht nur mit Werbung auf diese Art konfrontiert sind, sondern auch mit allen möglichen anderen Themen, sei es Tierrettung, sei es Comedy, sei es das Reden über eine bestimmte Diagnose. Wir sollen uns angesprochen fühlen, wir sollen uns in dem Inhalt wiederfinden. Und das ist dann einfach eine logische Folge und kein Makel einer Persönlichkeit oder so, wenn man dann 5, 6 Videos gesehen hat zum Thema ADHS und 2 davon treffen genau ein Problem, das man selber auch hat, unabhängig davon, ob der Inhalt wahr ist oder nicht, ob das, was da beschrieben ist, mit ADHS überhaupt irgendwas zu tun hat oder nicht, oder eben mit Autismus, DIS, jedweder anderen Diagnostik. In dem Moment, in dem man das Gefühl hat, das bin ja ich, das hat mit mir zu tun. Da passiert etwas, was eine Person nicht kontrollieren kann. Man kann nicht entscheiden, identifiziere ich mich jetzt spontan damit oder nicht. Das ist aber genau das passiert massenhaft, wenn man scrollt. Wenn man sich dann allerdings selbst diagnostiziert, das habe ich dann noch weiter beschrieben in der Abgrenzung, dann lag schon vorher ein Leidensdruck vor. Dann hat die Person in der Regel in ihrem Alltag einfach ein Problem und leidet an etwas und versucht, das zu lösen. Und ob sie sich dann diagnostische Tools oder Tipps oder Hinweise aus dem Internet holt oder nicht, ist meiner Ansicht nach überhaupt irrelevant. Also irgendwie muss die Person ja das Problem lösen. Sie hat einen Leidensdruck und muss ja irgendwo an Informationen kommen. Und wenn das nun Instagram ist, ist das natürlich, was die Wahrscheinlichkeit angeht, an Quatsch geraten zu sein, die ist dann höher, als wenn man sich ein Fachbuch holt oder wenn man direkt zum Psychiater geht oder Psychiaterin. Aber an sich ist das kein Problem. Eine Belastung ist eine Belastung. Wenn man sich entlasten möchte, dann muss man was machen. Und ob man das nur bei Instagram macht oder nicht, geht alles natürlich mit unterschiedlichen Risiken einher, aber ist letztlich, es muss. Also was soll die Person sonst machen? Still und leise vor sich hin leiden, ist ja auch keine, nicht ernsthaft eine Option. Was jetzt aber gerade auch in anderen Medien gerade viel besprochen wird, nachdem es eine Studie gab, die herausgefunden hat, dass etwa die Hälfte aller Videos zur ADHS nicht eindeutig mit ADHS auch wirklich zu tun haben und bestimmte Qualitätskriterien nicht erfüllen. Das ist ähnlich auch wie, das betrifft auch das. Auch das haben die Autoren in dem Artikel einmal erwähnt. Da gab es eine Mini-Studie dazu, wie zutreffend die Inhalte waren. Jetzt wird das aufgegriffen von größeren Medien und in diesen größeren Medien heißt es, Hälfte ist falsch bei TikTok und die Jugendlichen, die spinnen alle. So. Das wird jetzt richtig runterreduziert und die Belastung, die junge Leute und auch die Identifikationsmomente, die junge Leute dann haben, werden einfach pathologisiert. Also das ist auch problematisch so an sich. Weil das aber gerade die Runde macht, habe ich es eben aufgegriffen, unter anderem, weil ich ja nun mit meiner Autismusdiagnose genauso habe ich eine Diagnose, über die es auch gerade heißt, junge Leute würden sich damit anstecken, sozial. Über Instagram. Gleichzeitig bin ich aber auch Medien-Creator. Also ich blogge, ich mache diesen Podcast mit diesen Diagnosen. Ich bin offen damit, dass das so ist. Ich teile meine Erlebensrealität, aber ich bin Laie. Also ich kann gar nicht, selbst wenn ich wollte, 100% Sicherheit und absolut professionelle Wahrheit garantieren über das, was ich sage. Denn was ich teile, ist ja meine subjektive Wahrnehmung von mir selber und Fachwissen, dass ich wiedergebe, allerdings auch nicht 1:1. So, ne? Ob ich jetzt Fachwissen aufgenommen habe, ist ja das eine. Das andere ist, dass ich das genauso wiedergebe, wie es intendiert ist von Psychologen oder Psychotherapie oder Medizin. Und was mir wichtig war in dem Zusammenhang, war einfach nochmal klarzumachen, dass das, was wir da sehen, Laienproduktionen sind. Also sobald eine Betroffene über sich und eine Betroffene oder ein Betroffener über sich und seine Lebensrealität ein Video macht oder einen Text schreibt oder einen Podcast macht. Wir sind Laien, wenn wir keine Psychotherapeuten sind und Ärzte.
Und vor allen Dingen, wenn ich da mal eingreifen darf, und vor allen Dingen, es ist eine Inszenierung. Ja. Das darf man ja, also immer, wenn ich mich im Internet zeige, so authentisch da drüber stehen mag, es ist immer inszeniert.
Ja. Man hat sich immer hingesetzt und überlegt, so hier mache ich einen Schnitt, diese Aussage nehme ich und so weiter. Es ist kuratiert, ne? Es ist nicht hingehalten. Das heißt nicht, dass nichts in dem Video wahr ist. Aber es heißt, dass da ein Produkt ist, das konsumiert werden kann und nicht eine Realität, in die man einsteigt. So. Das habe ich in diesem Text alles nochmal aufgedröselt, weil es mir wichtig war. Und weil ich dachte, dass da einfach eine Differenzierung passieren muss. Es ist nicht so, dass, also das ist ja etwas, was man sich dann fragen muss, ne? Als Creator, zum Thema ADHS folge ich zum Beispiel einer Creatorin, die heißt Nessa. Nessa ADHS heißt der Account. Die macht gerade viele Videos genau zu diesem Thema, zu dieser Debatte. Und sie zeigt meiner Meinung nach gerade gut auf, dass es natürlich auch Leute gibt, die lügen und die auch gezielt lügen und die diese Thematiken für sich ausnutzen, um zu betrügen. Also um Betrug zu machen, indem sie Supplements verkaufen oder was weiß ich, irgendwelche Trainings oder Coachings oder sowas und dann ist das alles nur Mist. Aber es gibt eben auch Betroffene, die ansonsten keine Möglichkeit haben, sich auszudrücken und sich einen Raum zu verschaffen und die ihrer Normalität auch einen Raum geben können. Das habe ich in meinem Text so beschrieben mit, dass mir in dieser ganzen Debatte fehlt, dass, also die Anerkennung fehlt, dass Menschen mit unserer Diagnose einfach sehr wenig Resonanzraum haben in der Öffentlichkeit. Es wird irgendwie immer, der Raum wird immer freigelassen für PsychiaterInnen oder Psychologie, Psychotherapie, weil die Annahme ist, ja, die wissen es am besten, die wissen es richtig, was da eigentlich abgeht. Und das ist ja richtig, das hatte ich ja gesagt, ne? Diese Was-Ebene ist sehr gut abgebildet durch Psychotherapie und Medizin und Forschung und so weiter. Aber die Wie-Ebene, die Ebene, in der man sich mit anderen Menschen verbindet, weil man eben fühlt, Kenne ich das nicht? Wer bist du? Wer bin ich? Wo fange ich an? Wo fängt jemand anders auf? Wie ist denn das Leben von anderen Leuten? Diese Wie-Ebene, das ist die, auf der Laienproduktion, in der betroffenen Produktion passiert. Und das wird komplett weggewischt. Also, ne, da wird die komplette Berechtigung entzogen. So nach dem Motto.
In dem Artikel meinst du jetzt?
Ne, also genau, in dieser öffentlichen Debatte gerade. Genau. Mhm. Und also auch in dem Anspruch an diese Produktion. Ne? Also Beispiel an unserem Podcast gab es mal die Kritik, als Nicht-Betroffener würde man hier irgendwie gar nicht so viel finden und man würde überhaupt nicht schlau werden aus dem, was wir hier so erzählen. Und ich habe da richtig lange dran getragen, weil ich gedacht habe, ich müsste jetzt irgendwie das Niveau heben und ich müsste irgendwie ganz viel Aufklärung hier passieren lassen. Und das war dann aber, dass René auch sagte, nee, also wir reden doch hier miteinander. Es ist der Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Das hier ist unser Raum. Das hier ist unser Resonanzraum, wo wir erzählen, wie es für uns ist und was wir erleben. Also
ich fasse es immer zusammen unter dem Begriff Betroffenen-Podcast.
Genau. Also
der ist nicht für Leute, die, ganz bestimmt nicht.
Genau, also und es ist halt nicht die Zielgruppe, ne? Die Zielgruppe sind nicht Leute, genau, die keine Diss haben, sondern die Zielgruppe sind Leute, die sich dafür interessieren und die wissen wollen, wie es für uns ist. Es ist unser Resonanzraum, den haben wir sonst nirgendwo. Wir haben keine, es gibt keinen, eben, das ist was anderes als die Depressionsliga zum Beispiel, die gibt es, das ist ein öffentlichkeitsarbeitender Verband, aber es gibt keinen Verband für Leute mit Diss. Komplex traumatisierte Leute haben keine Stimme in der Öffentlichkeit. Wir haben Vereine, die gegen Missbrauch sind, wir haben Vereine, die gegen Gewalt an Kindern sind, aber wir haben keinen deutschlandweiten Opferverband in dem Sinne oder keinen deutschlandweiten Verband psychisch kranker Leute, der öffentlich wirksam passiert. So, unsere Stimmen kommen von uns und die müssen meiner Meinung nach auch gewürdigt werden und anerkannt werden. Mit Social Media hat das aber alles überhaupt nichts zu tun und auch nicht. Es ist auch nicht so, dass wir irgendwie uns Sorgen machen müssen um die Profis, die sich da totdiagnostizieren an Leuten, die was ganz anderes haben als ADHS oder das, was sie glauben, was sie, ne, durch Internetkonsum haben. Won't happen. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Aber wir müssen uns Gedanken darüber machen, wenn öffentlich-rechtliche Medien andeuten oder nahelegen, dass man Laienproduktion verbieten sollte oder unterbinden sollte oder mehr regulieren sollte. Denn das wäre ein Eingriff in unsere Rechte auf freie Rede und freie Presse. Also es wäre eine offene Diskriminierung komplex traumatisierter Menschen, psychisch kranker Menschen, wie auch immer. Und das ist so ein bisschen das, was mir ehrlich gesagt unterging. Deswegen habe ich den Text geschrieben.
Und ich würde gerne noch einen Teil aus eurem Text ergänzen, der mir total wichtig erschien. Und zwar die Illusion von Community auf Social Media, habt ihr geschrieben. Also ich fasse es mal kurz zusammen. Es gibt auf Social Media keine echte Communities, sondern Zielgruppen und Publikum. Ja. Der Begriff Community wird von Plattformen und InfluencerInnen genutzt, um Zugehörigkeitsgefühle zu erzeugen, ohne dass echte Unterstützung oder gar kritische Auseinandersetzung stattfindet. Und echte Solidarität zwischen Betroffenen fehlt oft, was dazu führt, dass problematische Inhalte kaum hinterfragt werden. Und das wollte ich einfach nochmal einfach um die eigene Social-Media-Nutzung zu reflektieren, weil wir neigen natürlich alle zu diesen parasozialen Beziehungen. Ja. Ich sehe jemand und ich denke, ich kenne ihn. Und da in Medienkompetenz immer wieder zu sagen, und natürlich kann aus Social-Media, ich meine, wir haben uns auch über Instagram kennengelernt. Irgendwie.
Nee.
Oder wahrscheinlich war es Instagram.
Nee, wir haben uns über den Podcast.
Also das kann schon.
Über viele Leben.
Ich erst auf Instagram.
Da habt ihr ein Interview mit uns gemacht. Aber wir haben uns auch übers Netz kennengelernt und nicht, weil wir Nachbarn sind.
Auf jeden Fall. Genau. Ja. So, also das ist total wichtig und verbieten ist natürlich überhaupt keine, Quatsch, irgendwie keine Option. Aber im Kopf zu behalten, dass das einfach eine parasoziale Beziehung.
Ja, und auch so eine trügerische Verbundenheit, ne? Also gerade, wir hatten ja vorhin auch über diese Konformität gesprochen, dass diese InfluencerInnen alle gleich sind im Grunde und immer das Gleiche erzählen oder Ähnliches erzählen. Dadurch entsteht ja auch, dadurch, dass dann darunter, unter diesen Videos, also gerade bei einer Person, wo ich dachte, ach, wirklich, ich reg mich da immer auf, wenn ich dran denke, unter jedem Video von dieser Person ist, oh, danke für den Einblick, wie cool, wie toll, hast du wieder gut auf den Punkt gebracht und sie hat nur Quatsch erzählt. Aber es gibt kein, sobald ich darunter schreiben würde, hör mal, du hast hier gerade totalen Quatsch erzählt, du hast hier was wiedergegeben, was intellektuell klingt, aber totaler Quatsch ist, das wäre Hate. Das ja. wäre voll der Hate und voll der Shitstorm, wenn ich das bei mehreren Leuten machen würde. Und das, da gibt es schon gar nicht mehr die Annahme, dass berechtigte Kritik kommen könnte oder eine informierte Kritik. So die, dieses Pyramidendenken, ganz oben ist der Creator, die Person, die das Video gemacht hat, und die weiß es am besten und am richtigsten, weil sie, es ist ja ihre eigene Wahrnehmung und die kann man ja niemandem absprechen. Auch wenn sie nicht über ihre eigene Wahrnehmung spricht, zum Beispiel. Das ist dann alles, das müssen wir alles so nehmen, wie es ist. Und um kein Hate zu machen im Internet oder keinen Shitstorm auszulösen, dürfen wir jetzt auch alle nur nette Sachen machen oder nette Sachen schreiben und nur bestätigen. Also auch das gehört ja zu Social Media, dieser ewige Bestätigungszwang, dass man, sobald man kritisiert oder sagt, das stimmt nicht, oder ne, hier fehlen Informationen, mach das mal besser, dass das immer gleich als Hate sortiert wird und dann man selber in die Gefahr gerät, fertig gemacht zu werden. Dann halt auch als Person. Ne? Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass es keine Community ist.
Genau. Und das ist überhaupt der, also ich meine, es ist nicht der Punkt für tiefe Auseinandersetzung. Aber wenn ihr euch zum Beispiel mit uns tief auseinandersetzen wollt, um jetzt mal den Bogen zu schlagen.
Ja.
Wir suchen neue Podcasterinnen. Viele sein ist ein Podcast von vielen, für viele. Wir besprechen hier verschiedene Themen. Manchmal geht es um Selbsthilfe, manchmal teilen wir, wie es uns geht und was wir durch Therapie und Alltagsleben neu kennenlernen und erfahren. Das Projekt war von Anfang an offen für neue Menschen und ist es auch jetzt. Wenn du Interesse und Spaß dran hast, hier mit uns zu sprechen und dich an der Produktion von Podcast-Episoden beteiligen möchtest, dann melde dich gern per Mail bei h.c.rosenblatt@online.de. h.c.rosenblatt@online.de. Wir freuen uns über frischen Wind und neue Ideen für unser Projekt.
Wunderbar. Dann bleibt mir ja zum Ende dieses Podcasts eigentlich nur noch die frohe Kunde über unsere Episode 100, die zeitgleich zum 10-jährigen Bestehen von Viele Sein stattfinden soll. Wir wollen da eine besondere Episode machen, und zwar eine, bei der wir uns alle, ihr, uns, wir euch, sehen können. Wir planen also ein HörerInnen-Treffen, und zwar am 6. September in Hannover. Weil wir noch in der Planung sind, können wir da leider noch nicht mehr sagen. Aber wir können euch einladen, dass ihr euch das Datum frei haltet. Wenn ihr euch über unsere Webseite anmeldet, also im Beitrag zu dieser Episode, da gibt es ein Formular, das ich einbinde, erhaltet ihr alle neuen Infos über den Ort und Ablauf des Treffens per E-Mail und ihr bekommt auch eine Nachricht, falls das Treffen doch nicht stattfinden könnt. Ihr werdet also auf jeden Fall up to date. Up to date und voll informiert verabschieden wir uns jetzt von euch. Wir wünschen euch eine gute Zeit.
Oder wenigstens eine mit genügend Keksen.
Tschüss.